SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute können Sie hier Manfred Cordes kennenlernen. Der ist nicht nur lange Jahre Professor für Musiktheorie gewesen, sondern vor allem hat er das Ensemble Weser Renaissance gegründet. In sehr vielen Aufnahmen mit ihm hat er sich als ein großer Kenner der Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert bewiesen. Mein Name ist Rainer Baumgärtner, herzlich willkommen. Und auch einen schönen guten Tag an Sie, Herr Cordes.
Gleichfalls, Herr Baumgärtner.
Wenn Sie jemanden begegnen würden, der noch nie Musik vom Ende der Renaissance und aus dem frühen Barock gehört hat, was würden Sie ihm oder ihr als beispielhaft vorspielen?
Wenn Sie von dieser Epoche des frühen Barock sprechen, dann ist es selbstverständlich Monteverdi oder Schütz. Für mich war Schütz eigentlich der Einsteigerkomponist und insofern würde ich das auch weiterempfehlen.
Das war der erste Teil des Stückes »Siehe, wie fein und lieblich ist's, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen«. Heinrich Schütz hat hier den Psalm 133 nach der Lutherbibel vertont. Dieses geistliche Konzert ist vor genau 400 Jahren entstanden. Schütz hat es zur Hochzeit seines Bruders Georg in der Leipziger Nikolaikirche geschrieben. Herr Cordes, diese Frage muss jetzt natürlich kommen. Weshalb halten Sie diese Komposition für exemplarisch für die Musik um 1600?
Also das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Mich persönlich hat sie sehr ergriffen und zwar von der ersten Minute an. Es sind die Instrumente, die eine ganz bestimmte Farbe liefern. Es ist übrigens neu auch in dieser Zeit, dass die Instrumente festgelegt werden durch den Komponisten. Bis dahin war das ja eher weniger der Fall. Und es ist diese Mischung, die Verschmelzung mit den Singstimmen und diese wunderbaren Harmonien, die sich ergeben, die mich eigentlich heute noch immer berühren, wenn ich das höre.
Nun hören wir noch den etwas kürzeren zweiten Teil des Werkes, wieder mit dem Ensemble Weser Renaissance. Dies war eine erklärte Lieblingsmusik von Ihnen, Manfred Cordes, ein Werk von Heinrich Schütz. Da interessiert es mich natürlich, wurde Ihnen diese Vorliebe in die Wiege gelegt? Stammen Sie aus einem musikalischen, vielleicht sogar aus einem alte Musik begeisterten Elternhaus?
Also meine Eltern haben Musik gemacht. Sie haben sich während des Krieges im Akkordeonclub kennengelernt. Und wir hatten auch solche schweren Kisten zu Hause auf dem Boden liegen, natürlich Knopfakkordeon. Und das war in der Tat auch das erste Instrument, was ich lernen sollte, nachdem ich mal den Wunsch geäußert hatte, ich würde gerne irgendwie was mich mit Musik beschäftigen. Aber das ging nicht lange gut. Ich glaube, das habe ich ein Vierteljahr durchgehalten. Und dann hat mich das weder das Repertoire noch das Instrument an sich besonders interessiert. Und ich war noch ein junger Kerl und man fiel immer so vorne rüber und ich wollte dann unbedingt ein Klavier haben. Das habe ich bekommen, allerdings hat es ein bisschen gedauert. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, es ging mit Leihkauf, aber dann hatte ich eins und dann gab es auch eine ältere Dame aus der Nachbarschaft, die mich unterrichten wollte, eine Pianistin schon lange im Ruhestand und da habe ich dann die ersten Dinge gelernt. Und ich habe immer gern gesungen und auch zu Hause wurde gesungen, beim Autofahren wurde gesungen und auch Weihnachten wurde viel gesungen und auch sonst mal zwischendurch. Insofern, ich würde sagen, es kommt nicht von ungefähr, allerdings hat es mit alter Musik alles gar nichts zu tun.
Und was lief im Radio in Ihrer Kindheit? In Hildesheim, muss man noch erwähnen, sind Sie geboren und aufgewachsen?
Ja, in Hildesheim lief ein Schlager. Und zwar bei meinen Eltern die alten Schnulzen und ich habe dann auch einen Plattenspieler gekriegt und mein Lieblingsstück damals war der erste Satz der Mondscheinsonate. Und das hat auch meinen Wunsch forciert, dann doch auch selber Klavier spielen zu wollen.
Populäre Musik, haben Sie sowas auch gehört?
Ja, natürlich. Irgendwann wird man ja dann 12 und 13 und 14 und dann waren die Beatles da und das war natürlich der Treffer. Also da habe ich keine Hitparade ausgelassen. All my love, I will sing to you.
Aus dem zweiten Studioalbum der Beatles, With the Beatles, war dies der Lennon-McCartney-Song All My Loving. Das Album ist Ende 1963 herausgekommen. Da waren Sie 10 Jahre alt, Herr Cordes. Wie ging es dann in dieser Zeit mit Ihrer musikalischen Sozialisation weiter?
Naja, dann kommt man irgendwann aufs Gymnasium und da gab es einen Schulchor und es gab einen Blockflötenkreis und da war ich auch aktiv und wir hatten sehr engagierte Musiklehrer an der Schule. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, in den Tenor kam, so mit 14, 15 Stimmbruch, gab es dann auch die Kantorei an der Kirche nebenan, St. Michael. Und da stand auch eine Orgel und dann kam ich so langsam in das kirchliche Milieu mit der Konfirmation und wir hatten so viel mit Kirche dann nicht, aber es war selbstverständlich, dass man zum Konfirmandenunterricht ging und dann kommt man irgendwie in den Kirchenchor und man hört die Orgel und das war auch dann der Moment der Abkehr vom Klavier eigentlich. Dann kamen ganz andere Klänge und eine ganz andere Welt und dann musste meine Klavierlehrerin damit zurechtkommen, dass ich dann doch Abschied genommen habe und bin mit fliegenden Fahnen zu unserem Kirchenmusikdirektor damals gegangen. Und ja, dort habe ich dann meine Anfänge gemacht. Der hat mich auch ein bisschen in Musiktheorie unterrichtet und das war sehr spannend. In der damaligen Zeit ein großes Vorbild war Wilhelm Ebenmann mit der Westfälischen Kantorei. Das war sozusagen im ganzen protestantischen Raum das Beste, was man damals hatte. Und dem eiferten die Kantoreien Land auf Land ab eigentlich nach. Und auf diese Weise kam ich dann tatsächlich zum ersten Mal mit Schütz in Berührung und war auch ergriffen von dem. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, auf eine ganz andere Art und Weise hat man das damals gemacht, aber doch schon so, dass es einen jungen Menschen gefangen genommen hat. Damals war es das Nonplusultra.
Hier ist eine Aufnahme vom August 1968 mit der Westfälischen Kantorei unter Wilhelm Ehmann. Ein Stück aus der geistlichen Chormusik von 1648. Das ist eine Sammlung von Heinrich Schütz von 29 Motetten aus unterschiedlichen Phasen seines Lebens. Das ist das Stück »Selig sind die Toten«, die 23. dieser Motetten. Dies war die Motette »Selig sind die Toten« aus der Sammlung »Geistliche Chormusik« von 1648 von Heinrich Schütz für 6 Stimmen und Basso Continuo. Der Continuo, Herr Cordes, waren es Schalmeien, die da hier zu hören waren?
Also Ehmann hat durchaus experimentiert, damals schon auch mit historischen Instrumenten auf dem damaligen Niveau, muss man sagen. Der Instrumentenbau war ja noch nicht so weit fortgeschritten, aber es wurde schon Kolaparte musiziert, das hat man auch gehört und es gibt auch eine Orgel dazu und der Chor besteht natürlich, naja, aus vielen Sängern, es wird fleißig vibriert, aber man erkennt die Akkorde ganz gut, das war nicht immer so.
Spannend ist nun, dass Sie selbst diesen Zyklus auch mit Ihrem Ensemble Weser Renaissance aufgenommen haben und zwar knapp 30 Jahre nach Wilhelm Ehmann. Bevor wir zu Ihrer Aufnahme kommen, was sollte man über den Stil der Westfälischen Kantorei vielleicht noch sagen, außer dem, was Sie gerade schon erwähnt haben? Also mir fällt dieses sehr legato-mäßige Singen auf.
Also es gibt bestimmte Dinge. Ich war ja damals ein Chormensch, muss ich wirklich sagen. Ich bin als Chorsänger aufgewachsen und habe das bewundert. Ich wollte auch lange Chorleiter werden. Ich habe auch Chöre geleitet. Aber es gibt einige grundsätzliche Dinge, von denen ich dann später eben auch grundsätzlich Abschied genommen habe. Das ist erstmal das Laienchorwesen als solches, denn diese Musik, die wir jetzt gerade gehört haben und auch noch gleich hören, werden, ist nie für Laien geschrieben worden. Sie ist immer für Profis geschrieben worden und sie ist an den Höfen musiziert worden. An den Höfen waren die besten Leute, die besten Sänger wurden dort engagiert. Also das Klangbild ist garantiert ein ganz anderes gewesen. Und wir haben uns dann verabschiedet vom Legato-Singen, vom Vibrato, von der chorischen Besetzung und haben hingearbeitet auf eine sehr große Klarheit. Und die Klarheit sowohl in horizontaler wie in vertikaler Hinsicht. Vertikal insofern, als wirklich punktgenau die rhythmisch-metrischen Verhältnisse einzuhalten sind, was mit einer großen Menge von Leuten sehr, sehr schwer ist. Und horizontal insofern, als ein Ton ja nicht nur durch den Zeitpunkt, wann er erklingt, festgelegt ist, sondern auch dadurch, auf welcher Höhe er genau erklingen soll. Und wenn man sich dann anfängt, mit den Stimmungssystemen zu beschäftigen, dann merkt man, es hat damals ein Stimmungssystem gegeben, das Stimmungssystem. Und für das ist diese Musik geschrieben und nur dann wirkt sie auch. Und wenn man das alles beherzigt, dann kommt man zu ganz anderen Resultaten als zu dem, das wir eben gehört haben.
In Ihrer Aufnahme, die wir gleich hören, fällt mir auch noch auf, dass die Harmonien wichtig sind. Also was bei der Aufnahme gerade eben ja vollkommen übertüncht wurde durch den großen Klang, denke ich, das werden wir gleich, glaube ich, hören, dass Harmonien ganz wichtig sind, gerade diese Reibung, die es da in dieser Musik gibt.
Ja, die Dissonanzen wirken eigentlich nur, wenn die Konsonanzen wirklich rein sind. Und dann ist jede Dissonanz ein Ereignis. Und so gehe ich eigentlich an die Musik schon lange ran. Jeder Ton ist ein Ereignis.
Mitglieder des Ensembles Weserrenaissance sangen die Motette »Selig sind die Toten« von Heinrich Schütz. Die Leitung hatte Manfred Kordes, der heute in der Sendung »Zur Person« bei SWR 2 zu Gast ist. Springen wir aber nochmal zurück, Herr Kordes, in Ihre Jugend. Sie haben damals nicht nur gesungen, wie erwähnt, sondern auch Klavier gespielt. Noch andere Instrumente?
Orgel wurde dann doch zu meinem Hauptinstrument und ja, ich habe das dann studiert. Ich habe ja Schulmusik studiert und Kirchenmusik. Gleichzeitig konnte man das in Hannover noch machen, bis zur Zwischenprüfung, und hatte auch kleine Organistenstellen.
Gab es da Vorbilder aus der Organistenwelt für Sie? Menschen, die Sie geprägt haben oder denen Sie nachgeeifert haben vielleicht im Laufe der
also
Zeit?
Also erstmal, ich habe bei Volker Gwinner studiert. Der war ein hervorragender Improvisator. Dem konnte ich überhaupt nicht das Wasser reichen. Ich habe in erster Linie Repertoire studiert. Ja, ehrlich gesagt, die Zeiten, wo es wirklich dann große Vorbilder auf dem Instrument gab, die kamen später. In der Berliner Zeit, ich war lange in Berlin und habe mein Orgelstudium fortgesetzt, und ich kann sagen, dass die Instrumente, die dort zur Verfügung standen, wo ich natürlich auch gespielt habe und Vertretungen gespielt habe, ja, heute sagt man abtörend, also die haben mich überhaupt nicht stimuliert. Das waren irgendwelche Dinge aus dem frühen 20. Jahrhundert in großen, kalten, dunklen Kirchen, pneumatische Instrumente, wo ich dann die Lust am Orgel Spiel verloren habe, so ein bisschen. Wir kriegten aber im Rahmen des Studiums einmal im Jahr von irgendeinem Stipendium kriegten wir eine Orgelfahrt spendiert. Also die gesamte Orgelklasse fuhr los ins Elsass nach Italien oder wo denn auch hin und konnte eine Woche verschiedene Instrumente ausprobieren. Und eine dieser Orgelfahrten ging nach Ostfriesland. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis, muss ich wirklich sagen. Also ich habe die Instrumente, mit denen ich mich jetzt heutzutage wieder beschäftige, aber vor, sagen wir mal, 40 Jahren zum ersten Mal gehört, und mir fiel es wie Schuppen von den Augen oder aus den Ohren, wie ein Instrument klingen kann, mit welcher Klarheit und Brillanz und Vokalität plötzlich dieses Instrument zum Leben erweckt werden kann. Und dann gab es natürlich Leute wie Harald Vogel oder Gustav Leonhard in dieser Zeit, wo man sagt, ja, das ist doch das, da möchtest du eigentlich mal hin.
Das war Harald Vogel, der bald 80 Jahre alt wird, an der Grotian-Orgel im ostfriesischen Pilsum mit dem Präludium in G von Dietrich Buxtehude. Sie haben sich ja relativ breit aufgestellt, haben Sie schon erwähnt, Manfred Kordes, weil Sie sowohl Schul- als auch Kirchenmusik studiert haben. Da haben Sie sich Möglichkeiten offen gehalten erstmal. Das war in Hannover?
Hannover, und dann nach anderthalb Jahren kam die Bundeswehr, weil ich sehr schnell Abitur gemacht hatte damals mit Kurzschuljahr, und dann musste ich ganz schnell rüber machen, aber in die andere Richtung. Bin ich nach West-Berlin gegangen. Also ich konnte mir einen Dienst an der Waffe nicht vorstellen. Ich war auch als Kriegsdienstverweigerer nicht anerkannt worden. Und dann habe ich schnell, ja, gerade noch die Kurve gekriegt.
Und welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
Wie gesagt, da gab es diese Orgelfahrten, durch die ich in Berührung kam mit historischen Instrumenten. Und ich habe beim Knabenchor gearbeitet damals, und dort gab es einen Kollegen, Klaus Eichhorn, einen netten Kollegen, mit dem ich heute noch auf einer Wellenlänge liege. Der war Mitglied in einem Ensemble, das hieß Musikalische Kompanie. Das haben die Eichhorn-Brüder, also Holger und er, geleitet. Das war ein Bläserensemble mit Zink und Posaunen. Und ich sagte dann irgendwann, Klaus, gib mir doch mal so eine Posaune, ich möchte das mal probieren. Und dann bin ich eigentlich autodidaktisch da rangekommen, habe ganz viel gelernt von Holger, muss ich ehrlich sagen, über Intonation, über Timing und sehr viel profitiert davon. Ich habe dann irgendwann mein Klavier verkauft, in der Tat, wollte daran nicht mehr sitzen, es klang alles schief und krumm, in dieser gleichschwebenden Stimmung wollte ich nicht mehr. Ich habe mir dann einen Cembalo-Bausatz gekauft und daran, ich sage mal, rumgeschraubt, so lange, bis ich irgendwie kapiert hatte, wie das mit den Stimmungen funktioniert, wo man modifizieren muss, wie das alles zusammensitzt. Da habe ich wirklich Stunden zugebracht und viel gelesen und gerechnet und das war eine sehr prägende Zeit.
Sie haben sich ja eigentlich ziemlich lange Zeit gelassen, dann, bis Sie dann ins Berufsleben, glaube ich, eingestiegen sind. In Berlin, da haben Sie viel ausprobiert dann auch, oder?
Ja, ich habe ewig studiert. Das geht heute gar nicht mehr. Das wäre ganz teuer geworden. Aber ich habe 20 Semester. Ich habe dann noch Latein studiert. Ich habe noch Chorleitung studiert, weil ich einfach, die Studentendasein in Berlin war ja wunderbar einfach. Und auf dieser Insel da zu leben und alles machen zu können als junger Mensch. Also das ist ja heute mit Bachelor, Master nicht mehr so leicht.
Wenn Sie jetzt selbst ein Cembalo gebaut haben, da hat Sie wahrscheinlich auch Cembalo-Musik besonders interessiert, wie es eben vor allem Gustav Leonhardt damals gespielt hat.
Ja, das war natürlich das Nonplusultra damals.
Vielleicht hören wir mal Gustav Leonhardt mit einem originalen italienischen Instrument aus dem Jahr 1693 und ein paar Stücken von Girolamo Frescobaldi. Dies war Gustav Leonhardt in einer Aufnahme bereits aus dem Jahr 1967 mit drei Gagliarden von Girolamo Frescobaldi. Frescobaldi war ja einer der einflussreichsten Komponisten um 1600. Manfred Corliss, ich möchte aber gerne nochmal nach Berlin zurückkehren in Ihre Zeit dort, weil mich interessiert, wie war die Atmosphäre damals in den 70er und frühen 80er Jahren, was die alte Musikszene insgesamt betrifft. War da eine starke Aufbruchsstimmung? Wie haben Sie das erlebt?
Es war wohl so, ja. Man war natürlich Exot irgendwie, weil das Normale waren die Kirchenchöre, waren die Kantoreien, waren die Konzertchöre, auch in der Philharmonie. Und also wir waren schon was Besonderes, aber wir waren natürlich in dem Sinne noch keine Profis. Das heißt, man konnte uns durchaus vorwerfen, das sind eigentlich Dilettanten. Das sind eigentlich Dilettanten und wir haben auch bei den Proben mehr gesprochen und diskutiert und uns die Köpfe heiß geredet, wie es denn nun wirklich sein soll. Also es war schon von einem professionellen Musikertum, wie ich es heute kenne und wie auch selber ja pflege, weit entfernt. Sowohl was die Probenarbeit angeht, als auch was am Ende die Resultate angeht. Und wenn man das heute hört, denkt man, naja, also gut.
Aber dafür ist damals für vieles die Basis gelegt worden, was heute dann eben etabliert ist und was heute anerkannt ist.
So ist es, ja. Und es war ganz viel Herzblut dabei. Ich meine, das will ich nicht sagen, dass es heute nicht mehr da ist, aber das ist total da. Aber damals, es gab nichts Wichtigeres.
Und damals, das sind wir jetzt schon in den 1980er Jahren, sind auch Ihre ersten Aufnahmen entstanden. Aufnahmen, die Sie verantworten oder auf denen Sie sogar zu hören sind. Wie kam es dazu?
Es war so, in Holland fand dann doch diese völlige Abkehr vom Chorideal statt und ich dachte, ich möchte diese Musik machen, Schütz und Gabrieli und alles, was da ist, aber nicht mehr mit Chor. Ich möchte das solistisch machen. Und dann haben wir Leute gesucht, das waren im Prinzip auch Chorsänger, aber sagen wir mal, heute sagt man profilierte Chorsänger. Also Leute, mit denen man arbeiten konnte, die keine fertig ausgebildeten Stimmen hatten, die hatte ich ja auch nicht. Ich hatte Gesangspädagogik studiert, aber es ist nicht so, dass ich jetzt als Sänger hätte bestehen können. Aber wir wollten das gerne machen und ich habe einen Club gegründet, der nannte sich Capella Vocal. Damals. Da waren Leute aus Holland dabei, da waren Leute aus Dänemark dabei und auch aus Deutschland, eine Continuo-Gruppe und ich. Und beim SFB durften wir auch ein, zwei Sachen mal aufnehmen, ja.
Und wir hören Sie jetzt als Sänger.
Don't give me your
von Hans-Georg Kramer am Cello und Ingelore Schubert am Cembalo begleitet, sang der Tenor Manfred Cordes die Arie Amiei Pianti bei meinen Tränen von Girolamo Frescobaldi. Die Aufnahme mit Mitgliedern der Capella Vocalis entstand im Oktober 1983 im Sender Freies Berlin. Sie haben vorhin schon mal erwähnt, Herr Cordes, dass Sie nicht nur Schul- und Kirchenmusik studiert haben, sondern auch noch Latein- und Gesangspädagogik, also eine sehr gründliche Ausbildung genossen haben oder haben wollten. Haben Ihnen diese Fächer auch noch genutzt, jetzt im weiteren Verlauf Ihrer Laufbahn?
Ja, natürlich, das hat alles genutzt, völlig klar. Aber in erster Linie war das Studentendasein das, was mich damals interessierte. Also ich hätte immer weiter studieren können. Es war einfach wunderbar. Ich musste nicht aufhören. Es hat dann aufgehört, als wir aus Berlin raus wollten. Ich hatte auch beruflich keine größeren Perspektiven dort mehr. Und ich habe dann mich beworben in Hamburg, in Niedersachsen, in Bremen, überall als Referendar für Musik und Latein. Und wir wollten erst nach Hamburg. Und dann festgestellt, dass wir Hamburg eigentlich nicht bezahlen konnten. Wir hatten schon zwei Kinder. In Bremen kostete alles die Hälfte. Und so sind wir dann am Ende hier gelandet.
Das Berufsbild, hat sich das dann verfestigt?
Es hat sich verfestigt. Hier saß jemand, den ich schon aus Berlin kannte, Thomas Albert. Der hatte dieses sogenannte Forum Alte Musik gegründet, wo ich relativ bald den Chor dann übernommen habe. Es war ein kleiner Chor, mit dem wir sehr, sehr viel gemacht haben, wo ich auch viel profitiert habe. Und es waren vielleicht so 12, 15 Leute, wo wir Madrigale, auch Kirchenmusik gemacht haben. Dann hatte ich meine Referendarzeit hier fertig und ich hätte in die Schule gehen können, aber ich wollte nicht an die Schule. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Dann haben wir erstmal mit Konzerten und Nachhilfestunden Latein und so weiter haben wir die Familie erstmal durchgebracht. Und irgendwann kam Thomas Albert mit der Idee der Gründung der Akademie für Alte Musik. Willst du nicht mitmachen, du kannst auch Theorie. Und wir haben dann damals, 86, 87, also in dieser Zeit muss das gewesen sein, damit angefangen, zunächst mal mit ABM-Stellen. Und Plan war uns dann irgendwie mit einer Spezialisierung, die wir alle hatten, in die Hochschule zu überführen, irgendwie zu integrieren, um das Institut, was damals, was seine Musikabteilung anging, noch nicht besonders profiliert war, um dem ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Und das ist dann 1991 dann geglückt. Aber irgendwann hat sich dann auch die Idee bei Ihnen entwickelt, ein eigenes Ensemble zu gründen. Wie kam es dazu, dass Sie es dann umgesetzt haben?
Naja, mit der Gründung der Akademie für Alte Musik kamen dann junge Leute nach Bremen, die auch historische Instrumente studierten. Und ich hatte zunächst das so ein bisschen kombiniert mit meinem kleinen Kammerchor. Und dann kam ich aber auch immer wieder in Verbindung mit richtigen Profis. Und irgendwann war dann Schluss. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Bitte sucht euch jemand anders. Und ich möchte wirklich jetzt mit Profis arbeiten. Und dann kriegt man natürlich erstmal ganz andere Probleme, denn plötzlich geht es um Geld. Und das war auch eine Zeit, wo man erstmal dann anfangen musste zu lernen, wo man vorstellig wird, bei welchen Sparkassen und bei welchen Firmen man eventuell mal Klinken putzen gehen muss, um die Ideen, die man hat, zu verwirklichen, ja.
Wie kam es zum Namen Weserrenaissance?
Also der liegt in Bremen eigentlich nahe. Wir haben dieses schöne Rathaus dort und es ist im Stil der Weserrenaissance gegründet. Und es gab damals Ensembles, die hießen London Baroque. Ja, und irgendwann kam dann dieser lokale Aspekt zum Tragen. Und wenn es London Baroque gibt, gibt es auch Weserrenaissance vielleicht.
Im September 1993 war es dann soweit. In Wildeshausen, etwa 40 Kilometer von Bremen entfernt, haben Sie Ihre erste CD aufgenommen. Zusammen mit 18 weiteren Musikern, also eine ziemlich große Besetzung. Und so geht die CD los. Dies war das onomatopoetische, also lautmalerische Lied Das Gläut zu Speyer von Ludwig Senfel, hier instrumental realisiert vom Ensemble Weserrenaissance mit je zwei Schalmeien, Pommern und Posaunen. Einer der beiden Posaunisten war dabei der Ensembleleiter Manfred Cordes. Mit seiner Debüt-CD hat das Bremer Ensemble eine Visitenkarte seines Könnens abgeliefert. Darauf war eine bunte Mischung von Vokalen und Instrumentalen, von weltlichen und von geistlichen Werken zu hören, von verschiedenen Komponisten. Dies sollte aber eine Ausnahme bleiben. Herr Cordes, denn danach haben Sie mit Ihren Projekten einen anderen Ansatz gewählt, einen monothematischen.
Die CD, die Sie gerade erwähnten, war quasi ein Appetizer, würde man heute sagen. Jetzt kommen wir, Herr Baumgärtner, zu sprechen auf eine Sache, die ich erst auch nach und nach gelernt habe, nämlich die Plattenindustrie will eigentlich keine Potpourris haben normalerweise, sondern die möchten Dinge haben, die schön alphabetisch einsortiert werden. Damit konnte ich mich erstmal nicht so richtig anfreunden. Ich habe mich dann aber nach und nach mit Burkhard Schmilgun doch verständigt und es traf auch einen Nerv bei mir, weil ich dann gemerkt habe, dass in der Beschränkung, also wenn man sich auf einen Komponisten beschränkt, die Vielfalt eines Stils doch noch viel besser zu hören und zu erkennen ist, als wenn man immer so Chausses Rundfahrt durch die Musikgeschichte macht, so einmal ganz durch. Und man muss also die Programme wirklich gut überlegen und dafür habe ich auch Zeit und nehme ich mir auch immer Zeit.
Der erwähnte Burkhard Schmilgun ist Ihr langjähriger Produzent, eigentlich seit Sie, glaube ich, Schallplatten
machen. Ich glaube, wir haben jetzt 60 CDs gemacht, es lief alles mit Burkhard. Und am Anfang war es immer schwierig, Dinge, die, sagen wir mal, nicht Mainstream waren, ihm nahezulegen, dass man das doch jetzt machen könnte. Inzwischen haben wir sehr viele Dinge produziert, die sozusagen nicht im Mainstream liegen. Und es sind eigentlich alles super gut besprochene CDs. Und ich glaube, der Weg war richtig.
Ludwig Senfel, gerade schon gehört, war einer von einem halben Dutzend Komponisten auf Ihrer ersten CD, denen Sie danach noch eine weitere monothematische Platte gewidmet haben. Der letzte Titel auf der Senfel-CD ist das Frühlingslied »Wohl kommt der Mai«. Die einzelnen Strophen haben Sie dabei in verschiedener Weise realisiert. Welche Möglichkeiten gibt es, so ein Stück?
Es gibt alle, das ist das Wunderbare an dieser Musik. Die Musik ist quasi nackt überliefert. Es gibt nur den vier- oder fünfstimmigen Satz, damals in Stimmbüchern überliefert, daraus gibt es eine Partitur. Und dann kann man sehen, du kannst es mit Sängern alleine machen, du kannst es mit Instrumenten alleine machen, dann fehlt der Text natürlich, oder mit Instrumenten und einem Sänger. Instrumente können sein Blasinstrumente, die habe ich, weil ich selber Bläser bin, immer sehr bevorzugt. Aber man kann es genauso gut mit Gampen machen. Man kann das mit Tasteninstrumenten machen und nur einem Sänger mit Hans mit Zupfinstrumenten und das kann man innerhalb der einzelnen Strophen auch umwechseln.
Der Tenor Harry Herraths und die Sopranistin Susanne Rydén standen im Vordergrund bei der Aufnahme des Liedes »Wohl kommt der Mai« durch das Ensemble Weser-Renaissance. Ludwig Senfel war der Komponist. Ihr Ensemble, Manfred Cordes, ist führend in Deutschland und darüber hinaus bei der Aufführung der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. In jedem Fall, was die Quantität der Veröffentlichungen betrifft. Sie haben schon erwähnt, dass Sie 60 CDs etwa bereits aufgenommen haben. Hätten Sie von der Arbeit mit Ihrer Gruppe leben können auch?
Niemals.
Die existiert ja inzwischen schon über 25 Jahre.
Ja, nein, das war völlig klar. Das ist ein sehr wichtiges und auch sehr viel Zeit nehmendes und Energie und Konzentration nehmendes, aber doch für mich ein Nebengeschäft, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte sonst ganz anders auf den Markt reagieren müssen. Wir machen hier sehr viele Dinge, die abseits des normalen Konzertrepertoires liegen. Und das war eigentlich der Luxus der Hochschulstelle, die ich dann hatte, dass ich mir leisten konnte, als Musiker eben nicht den großen Namen zu folgen, sondern das zu beleuchten, was ein bisschen abseits liegt. Und aber dennoch sehr wichtig und sehr reizvoll ist.
Das Ensemble war also Ihr Hobby sozusagen?
Ich sage es manchmal so, ja.
Und Ihre hauptberufliche Tätigkeit war das Unterrichten als Professor für Musiktheorie. Wie hat sich im Laufe der Zeit Ihre Arbeit an der Bremer Hochschule der Künste verändert? Was hat sich beispielsweise bei der Studentenschaft getan? Gab es da Tendenzen?
Ja, ich kann insgesamt sagen, das gilt, glaube ich, für ganz Deutschland, dass das Niveau an den Musikhochschulen deutlich gestiegen ist. Also der Konkurrenzdruck ist höher, aber auch die Leistungsbereitschaft dadurch. Also wenn ich unsere Studentengeneration aus den ersten Jahren vergleiche oder auch mich selber, ich würde mal sagen, ich würde heute die Aufnahmeprüfung nicht mehr schaffen.
Kamen aus Ihrem Fachbereich auch Nachwuchsleute, die in ihr Ensemble reingekommen sind?
Ja, man muss sagen, es gibt ja kein festes Ensemble. Viele Ensembles arbeiten so, es gibt das Ensemble und dafür wird Repertoire gesucht. Welche Stücke spielen wir jetzt mit dem Ensemble? Und ich gehe immer den umgekehrten Weg. Bei mir ist immer erst die Musik da, also welche Stücke will ich machen? Und dann suche ich die Leute dafür. Und in dem Zusammenhang versuche ich auch mit Erfolg, die guten Absolventen oder auch Studierende unserer Hochschule zu integrieren. Das ist Teil des Konzeptes und ist mir auch sehr wichtig, die Nachwuchsförderung.
Nun waren Sie nicht nur Professor, sondern eben auch im administrativen Bereich der Hochschule tätig, als Dekan und sogar als Rektor. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, es gab natürlich die normale Musikausbildung, die Sänger, die Pianisten, die Orchesterleute. Aber es gab immer auch in Bremen den Wunsch, neben der alten Musik als Profilmerkmal die neue Musik zu etablieren. Und es kam dann in meiner Zeit, als ich dann gerade anfing, konnten wir Yongi Pakpan gewinnen, nach Bremen zu kommen. Und das war auch eine sehr streitbare, aber unglaublich nette Person. Ja, dann lernt man doch mal, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder zumindest mal zu akzeptieren, dass es auch noch andere Bereiche gibt als die allein selig machenden, von denen man selber lebt. Und ist ja dann plötzlich auch für alle da. Das heißt, du musst auch dafür sorgen, dass die alle zu ihrem Recht kommen.
Die Südkoreanerin Yongi Pakpan wurde im selben Jahr wie Sie, 1994, zur Professorin an der Bremer Hochschule der Künste berufen. Die Südkoreanerin versucht in ihren Kompositionen ja die traditionelle Musik ihrer Heimat mit westlichen Avantgarde-Strömungen zu verbinden. Das folgende Stück stammt von ihr. Es entstand im Jahr 2010 und ist das zweite in einer vierteiligen Serie mit dem Namen Silberseiten. Die ist von einem melancholischen siebenzeiligen Gedicht von Gottfried Keller angeregt worden und das möchte ich gerne mal rezitieren. Ich will spiegeln mich in jenen Tagen, die wie Lindenwipfelwehen entflohen, wo die Silberseite angeschlagen, klar, doch bebend gab den ersten Ton, der mein Leben lang erst heute noch wiederklang, ob die Seite längst zerrissen schon. Das Trio Catch aus Hamburg spielte Silberseiten 2 von Yongi Pakpan. Sie haben SWR 2 eingeschaltet und hören die Sendung zur Person. Heute mit dem Musiktheoretiker und Ensembleleiter Manfred Cordes. Mit seinem Ensemble Weserrenaissance hat er sich ganz auf die Musik aus der Spätrenaissance und dem Frühbarock konzentriert. Wenn man sich die Liste ihrer Konzerte und Aufnahmen anschaut, Herr Cordes, erkennt man ein Übergewicht an geistlichen Werken. Liegt das daran, dass vielleicht mehr Kompositionen dieser Art erhalten sind oder gibt es einen anderen Grund dafür?
Die Trennung zwischen geistlich und weltlich war damals nicht so stark, wie sie heute ist. Wenn man mal überlegt, welche Stücke als Tafelmusik gespielt wurden, Motetten, also geistliche lateinische Werke. Das war einfach das beste Repertoire, was es gab damals. Weltliche Musik nimmt einen viel kleineren Stellenwert ein. Madrigale gibt es natürlich, die wurden an den Höfen musiziert, Chansons. Aber das allermeiste, ich würde mal sagen 70% des überlieferten Repertoires und nicht nur das meiste, auch das qualitativ beste, hochwertigste, ist geistliche Musik in der Tat. Insofern liegt es völlig nahe, dass man sich schwerpunktmäßig damit beschäftigt.
Unter den Stücken, die Sie aufgeführt haben, finden sich auch viele Ausgrabungen. Sind diese Entdeckungen so etwas wie das Salz in der Suppe Ihrer Arbeit mit Weserrenaissance?
Naja, das Repertoire ist unglaublich breit und unglaublich viel. Also man kann sich keine Vorstellung davon machen, wenn man mal Kataloge liest, was für Komponisten es gibt, wie viele Werke die geschrieben haben, wie viel auch tatsächlich erhalten ist. Nicht alles muss ausgegraben werden. Es gibt auch Werke, von denen man sagt, ganz gut, dass die da auf Mikrofilm sind, aber da bleiben sie dann auch. Aber es ist schon immer spannend, wenn man besondere Dinge entdeckt, besondere Qualitäten entdeckt.
Ein schönes Beispiel für Entdeckungen ist Ihre CD-Reihe Musik für Schloss Gottorf. Das war die Residenz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf. Dank der Privatsammlung des Kapellmeisters Georg Österreich hat sich viel von der Kirchenmusik jenes Hofes im 17. Jahrhundert erhalten. Und man kann hier wirklich wundervolle Werke von völlig unbekannten Komponisten kennenlernen. Beispielsweise von Johann Philipp Förtsch, Interessant ist auch, dass die prachtvollste Musik an jenem Hof die für Begräbnisfeiern gewesen zu sein scheint.
Ja, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel nicht selbstständig betrieben habe, sondern die von außen an mich herangetragen wurde. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftler Konrad Küster, der im Prinzip an der Uni Freiburg lehrt. Eins seiner Spezialgebiete ist aber die norddeutsche Musik. Und er hat speziell sich mit Gottorf beschäftigt, was natürlich ein unglaublicher Fundus von irgendwie 2000 Kantaten ist, die da liegen. Dieses protestantische Repertoire zwischen Schütz und Bach, kann man sagen. Also das späte 17. Jahrhundert ist, ich will nicht sagen Tabula Rasa in Deutschland, aber es ist ein Desiderat. Dort gibt es wenig Bekanntes. Es gibt Buxtehude, ja, und das war es dann auch schon fast. Und da liegen eben in Gottorf, beziehungsweise wurden in Gottorf gesammelt, sehr wichtige Werke aus dieser Zeit, unter anderem von diesem Georg Österreich, den Sie gerade erwähnten, der als Sammler auftrat, von seinem Bruder übrigens auch und Förtsch. Er hat aber auch Italienisches gesammelt, also da gibt es einen Riesenfundus. Es ist ein wunderbares Projekt. Das gipfelte in den großen Begräbnismusiken, die so groß besetzt waren, deswegen konnten sie nicht in der Schlosskapelle stattfinden. Das hat im Schleswiger Dom stattgefunden und dort fanden auch unser Konzert und die CD-Produktion dann statt.
Aus dieser CD hören wir das geistliche Konzert »Ich vergesse, was da hinten ist«. Das basiert auf zwei Versen aus dem Brief an die Philipper im Neuen Testament. Johann Philipp Förtsch hat es anlässlich des Begräbnisses der Tochter des Hofwissenschaftlers geschrieben, einer Diplomatengattin und Dichterin, und sie wurde im Schleswiger Dom auch beigesetzt. Das war ein geistliches Konzert von Johann Philipp Förtsch aus dem Jahr 1682. Förtsch wirkte am Hof von Gottorf in Schleswig. Ein anderer barocker Hof, mit dem Sie sich intensiv beschäftigt haben, Herr Cordes, ist der in Wolfenbüttel. Dort regierten die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Was war dort besonders?
Naja, dort war Praetorius, das war erstmal was ganz Besonderes. Also die große Gestalt, der große deutsche Komponist am Anfang des Barock, also um 1600, sage ich mal. Und wir sind jetzt dabei, haben schon 4 Produktionen gemacht, um die verschiedenen Hofkapellmeister, die dort tätig waren, und das war die Crème der damaligen Zeit, so ein bisschen zu beleuchten. Wir haben also mit Praetorius angefangen, dann kam Rosenmüller und zuletzt jemand, den man nicht so gut kennt, Selichius. Das ist auch eine sehr, wirklich sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Und ja, solche Dinge mache ich sehr gerne, weil es einen Kontext hat. Es ist nicht nur einfach ein Konzert, sondern es gibt einen Rahmen, in dem das steht. Das Ganze ist irgendwie sinngefüllt.
Der Michael Schultheiß oder auch Schulze, genannt Praetorius, war ja ein Thüringer Pfarrerssohn, der als Hofkapellmeister und Hoforganist in Wolfenbüttel wirkte und auch als Musiklehrer der Kinder des Regenten. Der hatte 18 Sänger und Instrumentalisten zur Verfügung. Und genau das ist die Anzahl der Mitwirkenden bei einem interessanten CD-Projekt, das Sie mit Weser Renaissance durchgeführt haben. Sie haben nämlich eine Ostermesse rekonstruiert, wenn das die richtige Bezeichnung ist. Was war da Ihr Plan?
Wenn man ein Konzert macht und daraus eine CD dann später werden soll, hat man ja immer das Problem der Form. Also das Ganze muss ja irgendwie einen Anfang oder ein Ende haben, es muss eine Entwicklung geben, es muss Höhepunkte, Höhe- und Tiefenentspannung, Kontraste, aber auch Wiedererkennbares geben. Es ist eine Gleichung mit sehr, sehr vielen Unbekannten, wenn man ein Konzert macht. Es gibt aber Formen, historische Formen, die eben genau diese Qualitäten aufweisen. Und eine Form sind eben diese Gottesdienste, die es immer gegeben hat und die im Leben der damaligen Zeit eine Bedeutung eingenommen haben, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und insofern liegt es sehr nahe, einen liturgischen Ablauf zu machen. Und wir haben in Wolfenbüttel das Glück, dass wir sehr genau unterrichtet sind über die Reihenfolge der Stücke, auch darüber, was nun lateinisch, was deutsch gesungen wird, was einstimmig, was mehrstimmig gesungen wird. Es gibt nämlich eine Kirchenordnung vom damaligen Herzog herausgegeben. Da steht genau drin, was auf den Dörfern, was in den Städten, in kleineren Kirchen, in größeren Kirchen, in den Klöstern, was zu welchen Festen, großen Festen, kleinen Festen, in welcher Reihenfolge zu erklingen hat. Da kann man sich wunderbar dran orientieren. Und wenn man dann die Werke von Praetorius nimmt die Gesamtausgabe und guckt, was passt eigentlich, was kann man da reinsetzen, dann sieht man, dass die Stücke, diese Sammlung, die er gemacht hat, genau passt.
Wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dieser Ostermesse von Praetorius mit Weserrenaissance in etwas geraffter Form. Während das Abendmahl ausgeteilt wurde, erklang die achtstimmige Vertonung des Lutherliedes »Jesus Christus, unser Heiland«. Darauf folgen dann Kollekte und Segen des Pastors und zum Schluss ein Ausschnitt aus dem für 12 Stimmen gesetzten lateinischen Gesang »Hec est dies«. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und der hat die Messenrekonstruktion von Weserrenaissance beschlossen. Dies war ein Ausschnitt aus einer Ostermesse mit Musik aus Teilen der großen Sammlung Muse Sionie von Michael Praetorius. Die hat er im Jahr 1607 veröffentlicht. Während dieser Praetorius in Wolfenbüttel nur latinisiert so genannt wurde, gab es in Hamburg eine Musikerfamilie, die auch im Taufregister so hieß. Der bedeutendste darunter hieß Hieronymus Praetorius und diesem haben sie bereits mehrere Aufnahmen mit ihrem Ensemble gewidmet, Herr Cordes. Was fasziniert Sie an der Musik dieses Hieronymus Praetorius, der Organist an St. Jacobi war?
Es ist praktisch Giovanni Gabrieli auf Deutsch oder Giovanni Gabrieli in Hamburg. Hieronymus Praetorius war ja nie in Italien, zumindest wissen wir nichts davon. Aber offensichtlich lagen die Musikalien aus Norditalien, standen in Hamburg zur Verfügung, denn irgendworan muss er das gelernt haben und hat diesen Stil also auf eine wunderbare Art adaptiert. Es gibt großbesetzte, auch kleiner besetzte Motetten. Auch hier in diesem Fall gab es eine gottesdienstliche Vorlage. Wir haben auch aus Hamburg Gottesdienstordnungen und da stehen nicht nur die Melodien drin, sondern da stehen auch die Abläufe drin zum großen Teil und es bereitet keine Mühe, einen in sich geschlossenen Gottesdienstzyklus musikalisch abzubilden.
Und diese Messe, die Sie jetzt danach empfunden haben, mit modernen Mitteln, heißt Missa in Festo Sanctissime Trinitatis, also für das Fest Heilige Dreifaltigkeit. Wie kommt es, dass der Titel einerseits lateinisch ist und auch die Messesätze? Das ist doch ein protestantischer Gottesdienst.
Ja, das ist ein weit verbreitetes Irrtum, will ich jetzt nicht sagen, sagen wir mal Fehleinschätzung, dass in dem Moment, wo Luther auftritt, das Lateinische ausgemerzt wird. Das ist nicht der Fall, denn erstmal wurden die Messsätze noch lange auch auf Lateinisch gesungen. Die kannte man sowieso. Das Problem waren die anderen Texte, die man nicht verstanden hat. Also Epistel, die Predigt kam neu dazu auf Deutsch. Ne? Und was noch wichtiger ist, es gab ja noch gar keine alternative Musik. Das heißt, die mussten zurückgreifen auf lateinische Komposition und haben es gern gemacht. Und insofern ist es völlig klar, dass weite Teile dieser Messe immer noch auf Latein stattgefunden haben.
Hier ist das Agnus Dei, Lamm Gottes, aus dieser Messe zu 6 Stimmen. Auf einen gesungenen Teil folgt da ein Abschnitt mit allein der großen Orgel und am Ende werden die Sänger von dieser Orgel begleitet. Das ist besonders interessant, finde ich, weil bei Aufnahmen dieser Art normalerweise die Sänger nur von einer kleinen Tonorgel begleitet werden.
Ja, das ist ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit geworden. Durch die Beschäftigung mit den historischen Instrumenten merkt man erstmal, wie eigentlich diese Musik damals geklungen hat. Unsere kleinen Truhenorgeln, mit denen wir uns seit Jahrzehnten behelfen, hat es ja in den Kirchen nie gegeben. Ich musiziere sehr, sehr gern, wenn es immer geht, mit den historischen Orgeln, die vor Ort sind.
Dies war ein Agnus Dei von Hieronymus Praetorius mit dem Ensemble Weserrenaissance, geleitet von Manfred Cordes, den Sie in der heutigen Sendung zur Person auf SWR 2 im Gespräch erleben können. Ob nun Schütz, Förtsch oder zuletzt zweimal Praetorius, die meisten Komponisten, die bisher vertreten waren, waren Protestanten. Wie kam es zu diesem Überhang der protestantischen Musik in Ihren Projekten?
Naja, ich beschäftige mich sehr viel mit norddeutscher Musik natürlich, das ist völlig klar. Und hier war dann Protestantismus die vorherrschende Religion. Es hängt damit zusammen, ich möchte gern das was machen, was einfach gute Musik ist.
Aber Sie haben auch eben viele geistliche Werke katholischer Komponisten aufgeführt. Der früheste dürfte der große Josquin des Prez gewesen sein, den Luther als der Notenmeister gerühmt hat. Also noch einmal 100 Jahre früher als der zuletzt gehörte Hieronymus Praetorius. Und Sie haben von Josquin unter anderem eine CD mit ausschließlich Marienmotetten aufgenommen.
Ja, das ist einfach immer das wunderbarste Repertoire, wenn man sich das mal ansieht und anhört, wenn man die Altäre sieht, wenn man die Kirchen sieht, also diese Marienfrömmigkeit, wie sie auch heute noch in den südlichen Ländern Europas zu erleben ist, war damals natürlich ganz stark verwurzelt in der Bevölkerung und auch bei den Komponisten. Und es wurden für diese marianischen Feste und speziell um die Jungfrau Maria kreisend, also für meine Begriffe doch die schönsten und kunstvollsten Kompositionen verfasst, und es liegt wirklich nahe, sich darauf mal für eine Produktion mal zu konzentrieren.
Dies war eine vierstimmige Motette von Josquin des Prez, ein Werk im Stil der sogenannten franco-flämischen Vokalpolyphonie. Dieselbe Motette, Virgo Prudentissima, allerklügste Jungfrau, werden wir nur noch einmal hören, aber in einer ganz anderen Version. Der Pole Marcin Milczewski hat sie für 3 Chöre mit insgesamt 13 Stimmen vertont, vokale Stimmen und instrumentale Stimmen. Das zeigt die Bandbreite Ihres Repertoires, Herr Cordes. Sie haben sich zwar auf die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts spezialisiert, was zunächst nach wenig klingt, aber in dieser Zeitspanne gab es in der Musik große Veränderungen. Wie lässt sich das zum Beispiel an diesen beiden Vertonungen, die wir jetzt vergleichen, festmachen?
Naja, die Vokalpolyphonie klassischer Prägung, Josquin ist sicherlich der exponierte Komponist, den man hier nennen muss, geht ohne Instrumente. Das Klangideal war immer die Capella Sistina in Rom, wo Josquin selbst auch gearbeitet hat. Insofern braucht man hier keine Instrumente, keine Orgelbegleitung, das ist wirklich Sänger nackt. Und das ist für mich, der ich eigentlich dem Gesang sehr nahe steht, auch selber früher gesungen habe, das Schönste, muss ich ehrlich sagen. Also da geht der Himmel auf, wenn man gute Leute hat. Wenn Sie dann auf den Abstand zur generalbassbezogenen Musik abheben, dann kann man sagen, dass um 1600 dieser große Stilbruch oder Stilveränderung, Erweiterung, die durch Monteverdi und seine Zeitgenossen geschehen ist, das ist schon eine völlig andere Welt. Und wenn man dann sagt, wieso, du machst ja nur Musik aus 2 Jahrhunderten, das sind 200 Jahre, das macht eigentlich kein Symphonieorchester. Denn die fangen alle mit 1800 an und hören 1920 auf. Insofern ist das eine Riesenbandbreite und mein Leben wird nicht ausreichen, das weiß ich jetzt schon, um alles das aufzuführen, was ich gerne aufführen möchte und für aufführenswert halte.
Das war eine prachtvolle Motette vom polnischen Königshof aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im Vergleich zur Vertonung von Josquin davor hört man, dass Sie mit Besetzungen in sehr unterschiedlicher Größe arbeiten, Herr Cordes. Sie haben schon erwähnt, dass Sie nicht als Ensemble fest sind, sondern große Zahl von Mitarbeitern, nenne ich sie mal, haben über die Jahre. Wie groß ist denn der Stamm überhaupt von Musikern, auf die Sie zurückgreifen, die Sie einladen?
Da ist eine Liste, die ist irgendwie 80 oder 100 Namen stehen da drauf. Und es ist auch nicht jeder für alles gut geeignet und nicht jeder hat immer Zeit, wenn man anruft. Ich weiß aber inzwischen ganz gut, was zusammen funktioniert und wer zusammenpasst. Und wir haben eigentlich immer eine sehr schöne Probenatmosphäre. Und es geht immer sehr stringent und auch manchmal ein bisschen streng, aber am Ende immer zielorientiert und irgendwie gemeinschaftlich, sodass sich jeder wohlfühlt dabei. Also eine große Gruppe, im Prinzip aus ganz Europa.
Vokale oder vokal-instrumentale Realisierungen dominieren bei Ihren Aufführungen. Rein instrumentale Aufnahmen sind eher selten. In einer CD-Reihe mit Musik an den Höfen der Weser-Renaissance haben Sie aber im Schloss Brake bei Lemgo Tänze von William Braid und Thomas Simpson aufgenommen. Eine ganze CD mit solchen Tänzen. Was hat's mit diesen auf sich?
Naja, wenn man die Höfe der Weser-Renaissance bespielt, dann kommt man sehr schnell nach Bückeburg im Brake auch und guckt, was haben da für Komponisten gewirkt. Und das waren Engländer, die dort tätig waren.
Wie ordnen Sie Ihr Ensemble Weser-Renaissance heute überhaupt in die große alte Musikwelt ein, Herr Cordes?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Also ich beanspruche für mich oder uns, dass wir sehr ausgewählte Programme machen, dass wir das auf einem hohen, guten Niveau darbieten. Also ich bin sehr anspruchsvoll. Der Anspruch ist immer da, wirklich das Bestmögliche zu machen. Ein Schwerpunkt liegt darin, dass wir uns gerne mit den historischen Orgelinstrumenten dieser Zeit beschäftigen. Das machen auch nicht alle, weil viele dann doch eben mit dem Thronorgeln Vorlieb nehmen. Ich habe Gott sei Dank seit vielen, vielen Jahren in Bremen eine eigene Konzertreihe. Das haben wenige Ensembles selbst. Ich werde hier großzügig unterstützt von einigen Stiftungen, die diese Qualität offensichtlich auch für Bremen erkannt haben. Und es gibt 4 Konzerte pro Saison zu einem bestimmten Thema. Und auch hier etwas, was eben nicht Vivaldi ist. Das ist schon ein Erkennungsmerkmal und es ist immer der Anspruch, eine Message abzugeben.
Sie sind inzwischen als Professor emeritiert. Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Also ich bleibe mit einem kleinen Bein in der Hochschule. Wir haben ja nach wie vor unser Abschnittger-Institut, wo wir forschen, wo wir diese historischen wertvollen Instrumente dokumentieren. Und mir ist es gelungen, ein Folgeprojekt zu entwickeln, was ja alle diese Aspekte vereint. Meine Liebe zur norddeutschen Musik und auch die Nachwuchsförderung ist gegründet worden, ein sogenanntes europäisches Hanse-Ensemble. Ich sammle also aus ganz Europa Studierende und Absolventen bis zum Alter von 30, 31 Jahren, dürfen sich bewerben zu Meisterkursen in Lübeck. Dort ist das Ganze angegliedert. Lübeck ist ja die Mutterstadt der Hanse und wir wollen uns speziell mit diesem Repertoire beschäftigen, solange bis die Hanse eben gültig war. Der letzte Hansetag war 1669. Wir können erstmal 3 Jahre arbeiten und darauf freue ich mich sehr. Das ist ein schönes Projekt jetzt nach meiner Hochschulzeit.
Am Ende unserer Sendung möchte ich einen Bogen zum Anfang schlagen. Wir haben mit Musik von Heinrich Schütz, den Sie besonders schätzen, begonnen. Und zu dem kehren wir noch einmal zurück. Im Jahr 1995, also noch in der frühen Phase des Ensembles Weser-Renaissance, haben Sie die Canzone Sacrae aufgenommen. Das ist eine Sammlung von 40 expressiven lateinischen Motetten für 4 Stimmen. Inwiefern war diese Aufnahme damals ein Meilenstein in der Geschichte Ihres Ensembles?
Diese Stücke sind so diffizil und auch anspruchsvoll, dass man nur mit einer wirklichen Durchhörbarkeit ihnen etwas näher kommt. Das heißt, Durchhörbarkeit ist es, solistisch zu besetzen. Und auf diese Weise ist eine sehr, sehr durchhörbare Produktion entstanden, die eigentlich zum ersten Mal diese Canzone Sacrae in dem Licht erscheinen lässt, in dem sie, glaube ich, intendiert waren.
Und mit dem dezent eingesetzten Orgelpositiv sind Sie hier auch noch als Generalbassbegleiter dabei. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Mit diesen Worten begann der Ausschnitt aus den Canciones Sacrae von Heinrich Schütz, den wir gerade hörten. Damit geht die Sendung zur Person mit dem Organisten, Ensembleleiter und Musiktheoretiker Manfred Cordes zu Ende. Vielen Dank, Herr Cordes, fürs Kommen und für die vielfältigen Einblicke, die Sie uns in die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts gewährt haben.
Sehr gerne, wie man heute so schön sagt. Vielen Dank für das Gespräch.
Den Mitschnitt dieser Sendung finden Sie auch auf unserer Webseite www.swr2.de. Nun folgen hier die Nachrichten und im Anschluss daran hören Sie das SWR2 Lesenswert Magazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Baumgärtner. Danke für Ihr Interesse.